Herzlich willkommen beim Podcast Menschen führen Unternehmen, euren Podcast rund um die Unternehmens- und Führungswelt. Wir sind eure Hosts Sanas und Claudia und freuen uns auf die nächste Folge mit euch. In unserer heutigen Folge ist Markus Herrlin zu Gast. Markus war lange im Vertrieb bei Hays tätig, zuletzt als Head of In-House Consulting für Sales und Negotiation und er ist Experte für B2B-Sales und Verhandlungsführung. Mit Markus sprechen wir heute darüber, wie Einfluss in Unternehmen gelingt und vor allem geht es darum, warum Fragen und Zuhören die wichtigsten Faktoren sind, um Sicherheit und Vertrauen in Unternehmen aufzubauen. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
Hallo lieber Markus, wie schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast und unserer Einladung zu unserem Podcast Menschen für ein Unternehmen gefolgt bist. Wir hatten ja so ein bisschen auch im Vorgespräch, wir kennen uns ja auch über LinkedIn, hatten dann auch schon mal uns hier live in Berlin schon mal getroffen irgendwie und ich freue mich, wenn du dich trotzdem einen kurzen Moment irgendwie allen, die nicht wissen, wer Markus Herrlin ist und was sein Werdegang ist, vielleicht so ganz kurz einfach nur vorstellst, damit die Zuhörer wissen, wer hinter deiner Marke steht, wer Markus Herrlin ist. Danke dir.
Ja, danke dir, Sanas. Danke dir, Claudia, für die Einladung. Ich bin sehr gern hier. In den letzten 30 Jahren habe ich mich im People-Business rumgetrieben, also im Recruiting, hauptsächlich bei der Firma Hays. Da geht es darum, Menschen in Projekte zu bringen, Solo-Selbstständige, in Projekte zu bringen, Festangestellte in Anstellungen zu bringen. Das ist People-Business. Immer dann, wenn man durch die eigene Persönlichkeit verkaufen oder mit der eigenen Persönlichkeit verhandeln muss. Auch wenn die eigene Persönlichkeit das Produkt ist. Ja, und genau das ist ja als Führungskraft in einem übertragenen Sinn, beziehungsweise gar nicht mal in so einem übertragenen Sinn, auch der Fall. Ja. Bei Hays habe ich das Key Account Management aufgebaut, die professionelle Verhandlungsführung aufgebaut, zahlreiche Vertriebseinheiten geführt und seit 1.4. diesem Jahr bin ich selbstständig und zwar rund um das Thema Verhandeln mit und Verkaufen an Top-Entscheider. Immer dann, wenn Gründer, Unternehmer oder High-End-Berater sich selber bei ihren Kunden in Position bringen müssen.
Vielen lieben Dank. Wir haben ja ein bisschen schon mal irgendwie im Vorhinein gesprochen und ich fand das eigentlich so ganz cool, darüber zu sprechen. Was verstehen denn Führungskräfte jetzt zu diesem Thema deiner Meinung? Also es ist ja vielleicht ein bisschen provokativ, aber was verstehen vielleicht einige noch immer zu spät? Worum geht's denn bei Macht, Netzwerke und Verhandlungen aus deiner Perspektive?
Also es Macht hat so einen komischen Geschmack irgendwo. Ja, man denkt gleich an Machtmissbrauch. Man sollte viel eher an Ohnmacht denken, nämlich als das Gegenteil von Macht. Entweder bin ich mächtig im Sinne von, ich kann auf das Ergebnis einer Verhandlung, einer Führungssituation Einfluss nehmen, sie so zu beeinflussen, dass sie eher in meine Richtung geht, als wenn ich keine Macht hätte. Und ich persönlich finde, das ist eine extrem positive Sache. Es ist aber auch ein bisschen verpönt, aber mal ganz ehrlich, alle erfolgreichen Führungskräfte sind sich des Machtfaktors natürlich bewusst. Die nennen es dann halt nur anders. Ja, da geht es um Gespräche, da geht es um Alignment, da geht es alle on the same page zu bringen. Ja, aber jeder weiß, also ohne Macht geht das nicht, weil jemand, der keine Macht hat, der kein Standing hat, der in einer Führungssituation, und das glaube ich, das ist wahnsinnig wichtig, wer in einer Führungssituation für nichts steht, dem wird auch nicht gefolgt. Deshalb gehen auch 70-80% aller Change-induzierten Führungssituationen irgendwie am Ende failen. Die, ne? Warum? Weil Führung bedeutet, dass dir Menschen freiwillig folgen. Das ist Führung. Ansonsten bist du nur der Boss. Führung bedeutet, Menschen folgen dir freiwillig. Und wir Menschen, das ist jetzt die Frage, also erstmal Macht ist gut, weil Ohnmacht ist das Gegenteil. Ja? Man kann es verklausulieren, man kann aber auch sagen, nein, ich bin mächtig, ich kann auf Situationen mehr Einfluss nehmen, als wenn ich keine Macht hätte. Ich muss nicht top-down alles. Und es, bei Führung geht es ja oft genug um den Top-Down-Aspekt. Das heißt also, was bekomme ich als Führungskraft von oben gesagt? Das gilt es zu handeln. Und da habe ich keine Weisungsbefugnis. Nach unten habe ich eine, aber die sollte ich in der modernen Welt auch nur noch als Ultima Ratio irgendwo anwenden. Das ist also der Machtfaktor. Und dann ist der Faktor Personal Brand. Für was stehe ich? Für was werde ich erkannt? Für was folgen mir Menschen? Das ist der elementare Faktor gerade im Change, weil wenn eine Führungskraft nicht anerkannt ist, kann jeder für sich selber nachprüfen, wem glaube ich nicht. Wem folge ich nicht. Wir Menschen haben eine ganz einfache Art, Komplexität zu reduzieren. Ja, wir überlegen uns nicht, wie sieht das Parteiprogramm aus oder wie sieht denn das neue Konzept von oben aus, sondern wir fragen uns, wer setzt das um und wird die oder der das schaffen? Und wenn ich an diese Person glaube, ordne ich mir sie zu, ja, oder sage, ja, ich folge ihr, dann wird es sehr viel erfolgreicher, oder ich glaube nicht dran, dann versuche ich mich irgendwo da rauszumogeln und ihr nicht zu folgen oder still zu sabotieren oder halt Dienst nach Vorschrift zu machen, dann wird es halt nicht klappen. Das heißt also, Führung durch die eigene Persönlichkeit. Seht ihr, Claudia?
Ja, ich bin schon bereit, da reinzuhaken.
Ja, Führung durch die eigene Persönlichkeit finde ich absolut essentiell. Und das Netzwerk, da reden wir, glaube ich, gleich drüber.
Ja, Markus, wir sind da jetzt ja direkt so reingesprungen. Ne? Du hast gerade ganz viele Themen angesprochen, die, finde ich, super wichtig sind. Und ich würde sie gerne nochmal aufdröseln. Ne? Also wir sind ja jetzt relativ in die Kalte gegangen und gesagt, was ist denn eigentlich Macht? Ne? Und ich glaube, ein Ansatz ist ja, dass viele Führungskräfte, ja, weiß nicht, den Fehler machen oder sich schnell auch darauf berufen, ich bin die Führungskraft. Und weil ich halt, wir das so besprochen haben und wir das so entschieden haben, wird es so gemacht werden. Ne? Und du hast aber gleichzeitig ja auch gesagt, am Ende geht es nicht um Macht, sondern tatsächlich auch um Einfluss nehmen, ja, und tatsächlich dafür auch zu sorgen, dass mir, ne, wenn ich sage, ich bin Führungskraft und letzten Endes, ne, du hast ja gerade gesagt, nach oben kann ich nicht Macht ausüben, ne, und da würde ich sagen, kann man schon, ne, aber die Führungskraft ist dann ja in uns allen drin. Vielleicht kann man das nochmal aufdröseln. Wie gelingt es denn, sowohl als Führungskraft, aber vielleicht auch als normale Mitarbeitende, in Anführungsstrichen, tatsächlich Einfluss zu nehmen? Ne? Also dieses Thema, wie komme ich eigentlich dahin, ne, dass ich eben nicht qua Anweisung, ne, was ja eine Form der Macht wäre, zu sagen, du machst das und ich drücke das durch mit Anreizen, Sanktionen, sondern dahin kommt, dass ich wirklich Einfluss nehmen kann und auch gerade, wenn ich keine formale Entscheidungsgewalt habe, ja, auch in kollegialen Situationen, ne, wie gelingt es mir, Einfluss auf meine Kollegen, Führungskräfte, Mitarbeiter zu nehmen?
Okay, ganz wichtig, wir sind da reingesprungen und haben jetzt natürlich die Möglichkeit, alles nochmal ein bisschen zu verfeinern. Mein Job als Führungskraft ist es, da bin ich, wie gesagt, Schüler von Friedmund Malik, Ergebnisse zu erzielen. Das ist das Erste und wahrscheinlich auch das Einzige, was unterm Strich relevant ist. Ich muss Ergebnisse erzielen. Um Ergebnisse zu erzielen, muss ich Einfluss ausüben können. Und dazu brauche ich Macht. Macht ist die Fähigkeit, Einfluss ausüben zu können. Nach unten kann ich das in der Ultima Ratio per Weisung, sollte ich aber auch wirklich nur dann tun, wenn gar nicht anderes geht. Aber manchmal ist es auch viel nötiger, als man heute denkt. Ich kann aber auch nach oben nicht Macht ausüben, sondern führen. Ich kann auch meine Kollegen und meine Kunden führen. Also diese Fähigkeit zu führen, zu einem Ergebnis hinzuführen, ist sozusagen die absolute Essenz. Und nach unten, wegen der Weisungsbefugnis, ist es meistens am leichtesten. Ich kann es auch, und das ist mir ganz wichtig, war auch immer meine Spezialität, meine Vorgesetzten führen. Ja, aber das geht natürlich komplett anders. Und ich kann und muss auch in komplexen Organisationen meine Kollegen führen, aber eben nicht per Weisung, sondern durch das Geltendmachen von Einfluss. Ja, und das dahinter ist natürlich eine extreme Disziplin. Welche Facette hättest du gern?
Ja, also ich finde es ganz spannend. Ne? Also ich würde es ja tatsächlich andersrum sehen. Ne? Ich würde sagen, ich muss Einfluss ausüben, um Macht zu bekommen. Ja? Also erst dadurch, dass ich geschickt Einfluss nehmen kann, erlange ich sozusagen Macht.
Aber formale Macht, das ist ganz wichtig. Formale Macht, informale Macht hast du in dir. Da ist es, das ist eine Frage der Kreativität und der Chuzpe beziehungsweise der Konsequenz in der Umsetzung. Ganz wichtig, ich bin der felsenfesten Überzeugung, jeder von uns hat Macht, das lernt man im Vertrieb. Ja. Macht kann man sich bauen, man kann sich einen Hebel, einen Leverage bauen, ja, der dafür sorgt, dass Menschen mehr bekommen von dem, was sie sich an Zielen bereits gewünscht haben. Oder man kann Menschen was vorenthalten oder man kann Menschen Schmerz lindern oder man kann bei Menschen auch Schmerz verstärken. Das sind die vier Faktoren eines Leverage. Und dieser Leverage ist in uns, und das ist eine Kernthese von mir, und dieser Leverage sauber gebaut aus den unterschiedlichsten Elementen, und das ist eine kreative Aufgabe, wie kann ich hier Macht erlangen, ja, oder wie kann ich hier Einfluss erlangen, das ist in uns und das ist für mich ein Machtfaktor. Aber ob das jetzt linksrum oder rechtsrum ist, es geht darum, Einfluss zu nehmen.
Dann lass uns das doch mal konkret machen. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Stellen wir uns vor, ich bin frisch Führungskraft in einem mittelgroßen Unternehmen. So. Mhm. Ja. Und wofür bin ich mal zuständig? Keine Ahnung, lass sagen, dass ich irgendwie ein kleines Vertriebsteam tatsächlich leite und ich habe irgendwie die Idee, dass ich ein paar Sachen ändern will. So, ne? Und schlage das relativ forsch in der nächsten Sitzung irgendwie vor und stelle halt fest, ich laufe eigentlich überall ja perlig ab. Ja? Also die alten Kollegen, also alten im Sinne von die alteingesessenen Vertriebskollegen, auch andere Kollegen, ne, also jetzt auf Führungskraftebene sagen, ey, schön, dass die Schmidt da ist, aber ganz ehrlich, auf die haben wir gerade nicht gewartet mit ihren neuen Ideen. Ne? Also, und dann sitze ich da und es sind dann zwei Facetten. Facette 1 ist, ich zweifle an mir, will ich aber natürlich nicht so sichtbar machen. Und das zweite ist, wie schaffe ich es da aus meiner ich zweifle an mir Situation rauszukommen und in Dialog mit meinen Kollegen zu kommen, sodass ich halt doch Einfluss bekommen kann, gehört werde. Vielleicht im ersten Schritt erstmal nur gehört werden. Also was würde ich da machen? Ich sitze bei dir und sage, Markus, ich komme nicht weiter. Die Melanie ist so viel eloquenter und hat so coole Sachen und der Kurt weiß auch nicht, der sagt einfach immer nur nein, ich komme da gar nicht durch.
Den Fehler, liebe Claudia, hast du ganz am Anfang gemacht. Und der ist verheerend. Niemand hat auf dich gewartet. Du hast auch deine Kompetenz noch nicht bewiesen. Und jetzt kommst du rein und machst Ansagen. Verheerend. Ja. Und vollkommen zu Recht sitzt du jetzt bei mir und weinst. Ja? So. Ja.
Selbstverschuldet. Ja.
Komplett selbstverschuldet. Wenn ihr, liebe Zuhörenden, in eine solche Situation kommt, und nicht ein unmittelbarer Restrukturierungshandlungsdruck da ist, ja, was es selten ist, dann habt ihr immer noch irgendwas um die 100 Tage. So, in denen ihr in eure neue Gruppe kommt und überhaupt keine Ansagen macht, sondern ihr lernt die einzelnen Leute kennen, die einzelnen Spieler kennen in Einzelgesprächen. Und ihr stellt verdammt viele Fragen. Und zwar nicht inquisitorisch, sondern wirklich fragen, um zu verstehen. Es gibt so viele Coachings da draußen und so viele Menschen, gerade im Corporate-Umfeld, sind overcoached. Und jede und jeder macht das falsch. Die kommen dann doch am Anfang rein und machen Ansagen. Damit verspielt ihr euch euer Vertrauen und damit verspielt ihr euch auch jede Form von Autorität. Und dann wird man euch nicht mehr folgen. Menschen, Führung bedeutet, dass Menschen euch freiwillig folgen, weil sie denken, diese Person bringt einen Mehrwert. Das heißt, die ersten 100 Tage, vielleicht sind es auch nur 50 Tage, vielleicht sind es auch nur 30 Tage, je nach Größe. Aber da stellt ihr bitte die richtigen Fragen und versucht zu verstehen, wie diese Einheit mit anderen Einheiten zusammenhängt, wie sie mit oben, wie sie mit der gesamten Sales- und Logistikkette und ähnlichen Sachen zusammenhängt. Ihr lernt die Schlüsselspieler kennen und stellt denen Fragen und hört zu und sagt denen nicht, dass ihr das auch alles kennt und eh schon 100 Mal gemacht habt, sondern das ist die Pest, ja? Sondern ihr hört zu. Wenn ihr eine Coaching-Ausbildung gemacht habt, ihr lieben Zuhörenden, da könnt ihr das anwenden. Also das ist für mich der erste, das ist für mich der kardinale Punkt, Claudia. Ne? Man macht Ansagen, wo man doch eher zuhören, Verständnis, und für alle Coaches da draußen oder Menschen, die Coaching-Ausbildung haben, erst kommt der Rapport, dann kommt die Intervention. So. Lernt die Leute kennen und macht all das, liebe Zuhörenden, was ihr überall lesen könnt, ja, und am Ende dann doch keiner macht.
Das hast du schön zusammengefasst, lieber Markus, aber was sind denn so deine Ideen, warum die Menschen, also du hast ja gesagt, die meisten Menschen sind in vielen Unternehmen und so weiter mittlerweile overcoached. Ich würde sagen, es gibt bestimmte Unternehmen, die machen es häufiger vielleicht als andere.
Ich würde sagen,
es gibt auch genug Unternehmen, wo nichts. Kann ja sein, dass du das so empfindest, aber ich kenne auch genug Leute, die noch, die wissen zwar, was ein Coach ist, aber noch nie in ihrem Leben ein Coaching gemacht haben. Also ich habe noch immer Neukunden. Aber was glaubst du denn, woran liegt das denn, dass die Menschen statt diese Netzwerke beobachten, also diese Vernetzung innerhalb eines Unternehmens und erstmal nur wahrnehmen und ob beobachten und verstehen, ob es nun 30, 50, 80, 100 Tage sind, was glaubst du, warum die meisten doch diesen Fehler machen, obwohl sie es wissen, dass sie das so machen sollen, dass sie dann doch reingehen und relativ zügig dann ihre Bewertungen abgeben und Systeme irgendwie, also Urteile bilden und ziemlich schnell
ansagen. Ich glaube, das ist die menschliche Natur. Ich habe viele, viele Jahre Vertriebsausbildungen gemacht und habe gesagt, wenn es einen Einwand gibt, ja zur Person, Satz zur Sache, offene Frage. Ne? Sanas, das ist ein sehr guter Punkt. Den nehme ich nicht nur mit, sondern den möchte ich genauer verstehen. Woran machst denn du das fest? Ja? So, Einwandbehandlung, ganz klassisch. Ja, zur Person, Satz zur Sache, offene Frage. Haben mir die Leute vor Telefontrainings 100 Mal gesagt, und kaum sind sie dann mit dem Kunden im Gespräch, wird argumentiert und dagegen argumentiert. Also da wird absolut alles vergessen. Ich glaube, der Indikator, wie oft man auf LinkedIn und woanders liest, bitte erst fragen, bitte erst auf den Menschen eingehen, Menschen kaufen von Menschen, also you name it. Es gibt so viele Sätze, die irgendwo das Menschliche betonen, aber wenn es dann zur Sache geht, komplett andere Richtung. Das ist der erste Punkt, der Mensch ist so. Der nächste Punkt ist, wir kommen aus einer Phase seit 2010, 11, in der die Flut alle Boote gehoben hat und wahnsinnig viel in Unternehmen auf Harmonie und auf Dinge, die ich so noch nie vorher in der Führung gelesen oder gemacht habe, aber auf einmal wurden Führungskräfte zu Kindergärtnern, ja. Und aus meiner Sicht in vielen Fällen vollkommen zweifelhaft ausgebildet. Und jetzt kommt die Krise, ne? Ich habe auch schon mehrere erlebt. Eine hat mir fast das Genick gebrochen. Damals die Dotcom 9-11-Krise, so mit Arbeitslosigkeit und allen möglichen Sachen. Und danach habe ich gesagt, jetzt lerne ich es aber richtig. Die Welt im Frieden, ja, so wie damals in den 90ern, als ich angefangen habe zu verkaufen, wo alles nach oben ging, ja, also die Dotcom-Blase damals, ist eine andere als die Welt. Ja, Work hard, party hard, hieß es damals in der Start-up-Szene. Eine andere, als wenn die Krise da ist. In der Krise ist der Mensch des Menschen Wolf. Und das ist jetzt eine ganz harte Aussage, die aber jede und jeder nachvollziehen kann, der gerade in einem Unternehmen steckt, mit dem eigenen Kopf in der Schlinge und sieht, die anderen Köpfe rollen schon. Und das erleben wir in vielen Unternehmen. Da ist der Mensch ein anderer, ne? Und da steigt natürlich die Nervosität und die Angst, ja? Bald gibt's keinen Chateaubriand mehr auf dem Brötchen, sondern nur noch Büchsenwurst, ja, mit Spreewaldgurke. Also irgendwie diese Angst zwingt Menschen dazu, ihre fiesesten Seiten zu zeigen, und dementsprechend aufgewühlt und anders sind die Führungssituationen heute, als sie noch vor ein paar Jahren waren. Ja, und jetzt kommt auch noch das Thema AI, das ja White-Collar-People extrem trifft. Also da ist irgendwas zwischen Unwohlsein, Nervosität und blanker Angst irgendwo. Ja. Und da sind halt Menschen auch auf einem anderen Level unterwegs. Also da ist dann das Reptilienhirn oftmals unterwegs. Und dann gehen die rein und denken, letzter Satz, jetzt mache ich eine Ansage und bumm und alles. Aber jetzt, für alle da draußen, die was über Führung irgendwo lernen wollen, jetzt ist die Zeit, wo ihr wirklich zeigen könnt, ob ihr nur ein Boss seid, ja, oder ein Manager, oder ob ihr wirklich führen könnt. Ob ihr Unsicherheit absorbieren könnt. Das ist der Job jetzt.
Und ich habe auch noch eine andere These dazu, Markus, weil ich glaube tatsächlich, dass ein Punkt ist, dass Menschen so reingehen, wie ich es beschrieben habe, weil sie ja das Gefühl haben, es wird erwartet. Ja, also dieses Bild als Führungskraft, ja, jetzt bin ich neu hier und muss mich beweisen. Da muss ich ja gleich zeigen, was ich alles für ein schlauer Mensch bin und was ich alles mitbringe. Ne? Und das, was du sagst, ne, dieses Zuhören, ne, erstmal verstehen, was die Probleme sind. Und da frage ich mich, ob das nicht auch eine Kompetenz ist, die gerade jetzt in so einer Zeit, ne, wo.
Auf jeden Fall.
Also ich weiß nicht, ob jetzt, also ich meine, ich arbeite auch viel mit Unternehmen zusammen, bei denen jetzt nicht die Köpfe rollen, aber wo der Markt einfach härter wird. Ja. Punkt. So, ne? Also gibt ja zwei Situationen. Einmal die entlassen müssen, aber andere, die auch hart kämpfen müssen, um zu bleiben. Ne? Ob diese Kompetenz nicht in, ich sag mal, Aktivität, hektisch, Argumente, wie du es gesagt hast, zu verfallen. Diese Kompetenz ja jetzt ruhig zu bleiben, zuzuhören und erstmal zu analysieren, auch gerade mit Vergleich mit KI. Nicht das ist, was eigentlich gerade unser Schlüsselfaktor ist, der uns überlegen macht.
Clausewitz, ne, berühmter preußischer Militärphilosoph, hat gesagt, Führung ist die Absorption von Unsicherheit. Und ich glaube, das ist für mich in Krisensituationen eine absolute Schlüsselkompetenz. Ja. Und diese auszustrahlen, darauf kommt es jetzt an. Ich glaube, was du gesagt hast, Claudia, ich glaube, das haben wir immer, ja, auch in Friedenszeiten und in ruhigeren Zeiten gehabt, dass neue Führungskräfte einfach mal denken, sie müssten zeigen, dass sie jetzt qua, ich bin besser, ich kann es besser, ja, ich mache euch allen was vor. Also so gebürstet irgendwo in ihre ersten Meetings gehen, und wie gesagt, das ist verheerend. Aber ich glaube, das ist eher etwas von jungen Führungskräften, die jetzt den ersten Job haben. Weil meistens kommen die ja auch, ein Klassiker, aus einer Expertenlaufbahn oder haben eine bestimmte Expertise hinter sich. Und dafür sind sie befördert worden. Ja. Und das wollen sie jetzt zeigen. Aber es ist natürlich Schwachsinn, weil die Beförderung hat ja schon gezeigt, dass sie auf diesem Level sind. Was sie nicht verstehen ist, jetzt kommt es auf komplett neue Skills, neue Aufgaben, neue Themen an. Ja? Und ich glaube, hier ist einfach die Selbstreflexion wahnsinnig wichtig.
Du hast jetzt eben diesen schönen Satz von Clausewitz gesagt. Ja. Ne? Und ich teile den, um es mal vorwegzunehmen. Aber lass es uns doch nochmal konkret machen. Ja? Also Führung bedeutet, Unsicherheit zu absorbieren oder... Ja. Ne? Was bedeutet das denn für mich als Führungskraft? Was muss ich tun, damit mir das gelingt? Vielleicht hast du auch ein Beispiel dafür. Ne? Du hast ja selber gesagt, du kommst aus einer Krise. Das heißt, du bist geschult, ein eigenes Beispiel. Wie gelingt es, Unsicherheit zu absorbieren, ohne schön zu reden? Ne? Also wenn ich sage, ah, ist alles kein Problem, easy, easy, dann werde ich ja auch nicht ernst genommen. Ne? Also es ist ja ein Unterschied, Sachen zu negieren und schön zu reden oder Unsicherheit zu absorbieren und zu sagen, wir schaffen das aus Gründen. Ja.
Auch hier fängt es wieder mit dem Zuhören an. Ja? Auch hier fängt es wieder mit dem Zuhören an. Ich gehe auf dich zu und frage, ich habe so eine Kaskade an Fragen, die habe ich mir irgendwann mal vor vielen Jahren angeeignet. Claudia, wie geht's dir? Was treibt dich gerade? Und was noch? Und was noch? Und was noch? Und was noch? Und worauf kommt's für dich gerade jetzt an? Was brauchst du? Wie kann ich dir helfen? Fragen dieser Art, aber bitte in der Reihenfolge. Und ehrlich, das absorbiert wahnsinnig viel Unsicherheit, weil da ist jemand, kein Erklärbär. Ja? Mansplaining oder Womensplaining gibt es ja nicht nur gegenüber dem anderen Geschlecht, sondern es ist einfach eine Sorte Mensch, die immer erklärt, wie man es besser macht oder sagt, alles ist nicht so schlimm und die Dinge schön redet oder am schlimmsten überhaupt schwurbelt. Ja, es gibt Dinge, die darf ich als Führungskraft nicht sagen, weil es NDA und es sind Situationen, es sind Dinge, die sind nicht für meine Mitarbeitenden bestimmt, aber es gibt halt auch welche, die sind für meine Mitarbeitenden bestimmt. Zum Beispiel eine ehrliche Einschätzung der Lage. Es ist immer besser, so habe ich es immer gemacht, auch bei anstehenden Umstrukturierungen oder als wir, war ja bis vor kurzem noch bei Hays, als wir vor Jahren schon gemerkt haben, ja, also der Markt wird schwerer, das natürlich auch zu artikulieren, ja, weil also die Karten auf den Tisch, maximale Transparenz über das, was ich sagen darf, aber auf eine empathische Art und Weise, hier ist das Wort Empathie ganz wichtig, und wie kriege ich die hin, auch wieder durch Zuhören. Wie ist unser Hirn aufgebaut? Wir haben einen alten Alligator, wir haben eine Kuh und wir haben einen alten Taschenrechner. Ja, das sind die drei Hirnregionen. Stammhirn, limbisches System mit Amygdala und Großhirn. Das Großhirn können wir vergessen, das bestätigt nur am Ende, was eigentlich unsere Amygdala und unser limbisches System, also sprich das Hirn einer Kuh, ja, mit all ihren Gefühlen, sagt, ja, und dieses Hirn muss erstmal beruhigt werden. Die Angst muss raus. Die Angst muss raus. Dann muss Vertrauen und Zuversicht rein und dann kann man rational arbeiten. Die meisten Menschen gehen irgendwie argumentativ aufs Großhirn oder sie beschwichtigen etwas, was aber keiner glaubt. Und das kostet natürlich. Also in der Krise empfehle ich, macht euch erstmal Gedanken, was ihr kommunizieren wollt und wozu, ja, was eure Master Story ist, die ihr in nächster Zeit wieder und wieder und wieder erzählt, wenn ihr gefragt werdet, aber erst hört ihr zu, oder erst erzählt ihr in der Town Hall diese Story und bringt Klarheit mit rein und dann macht ihr in den Einzelgesprächen, hört ihr zu, aber ihr könnt im Leben niemand überzeugen, solange der noch Angst hat. Wer diese Trauerkurve von Kübler-Ross kennt, ja, die Leute sind auf der linken Seite, verleugnen oder haben Wut oder sonst was und ihr argumentiert schon ganz auf der rechten. Überhaupt Der Fehler, das ist ein Mindset-Thema, den die allermeisten Führungskräfte machen, ist, sie sind schon viel weiter in ihren Gedanken als die Mitarbeitenden, denen sie das jetzt sagen. Ja? Und dementsprechend kommunizieren sie aus ihrer Sicht und machen sich keinerlei Gedanken, wo die anderen eigentlich stehen. Also man kann es drehen und wenden, wie man will. Es geht um die eigene Glaubwürdigkeit, es geht darum, Klartext zu reden, auch die unangenehmen Dinge. Und dann geht es darum, auf Menschen einzugehen, Stichwort Empathie, und zuzuhören, und zwar nachdem man gute Fragen gestellt hat. Und damit kriegt man wahnsinnig viele Menschen auf die Seite und absorbiert Unsicherheit. Es ist nicht die Theorie, das ist ganz stinkeinfach, sondern es ist die praktische Umsetzung.
Finde ich spannend. Du hast ja schon ein paar genannt, aber vielleicht hast du ja doch noch mal ein paar typische Fehler, die in solchen Situationen gemacht werden. Ich habe einmal verstanden, also was du jetzt gesagt hast, was ich auch unterschreiben würde, ist einmal, dass wir zu schnell auf diese sachliche Ebene gehen, wobei die Emotionen noch irgendwie im Raum sind, ja, dass wir vielleicht gar nicht die Menschen erstmal abholen und gucken, wo sind die denn überhaupt? Und ich bin dann irgendwie schon ein paar Kilometer weiter. Was sind aus deiner Perspektive ein paar typische Fehler? Und gleichzeitig bin ich ja auch jemand, der gerne lösungsorientiert denkt, und vielleicht, wie man sie auch vermeiden kann.
Naja, wenn man all das, was wir gerade besprochen haben, erstmal wirklich verinnerlicht, ist man schon sehr viel weiter. Je kritischer die Situation ist, was auch immer man darunter versteht, desto besser sollte man sich vorbereiten. Mhm. Ja? Und zwar kommunikativ vorbereiten. Nicht nur so ein Ablaufplan, wer muss was, wann, von wem, wie, auf welchem Weg erfahren, sondern auch, was ist denn eigentlich die Botschaft, ist die konsistent und wie sende ich die? Diese Gedanken sollte man sich machen. Dann sollte man sich machen, überlegen, auf wen kommt's denn in der jetzigen Situation und auch für die Zukunft an? Und diese Menschen sollte man identifizieren, und natürlich sollte man seine Keyplayer nochmal anders und enger behandeln. Also da gibt es dann tatsächlich auch ein Ranking über die Wertigkeit, wenn ich es mal so sagen darf, der eigenen Mitarbeitenden. Ja, weitere Fehler. Also der schlimmste Fehler, also wichtig ist erstmal, wenn man einerseits authentisch ist, ja, nämlich die Menschen glauben, dass die Botschaft von mir und der Bote, dass die übereinstimmen, ist halt schon sehr viel gewonnen. Dann geht's aber nicht darum, so sein, wie man ist, sondern strategisch authentisch. Das heißt, die Authentizität, die man hat, die setzt man eben auch ganz bewusst für einen Zweck ein. Führungskraft ist man, wenn andere einem folgen, und Führungskraft ist man, wenn man Wirkung erzielt. Als Führungskraft geht es darum, Wirkung zu erzielen. Wie ist die Welt danach? Und das sind alles so Mindset-Themen, die man sich im Vorfeld, und all das sind Fehler, die wenigsten Menschen machen, weil sie ihre Rolle in der Krise ganz anders verstehen. Kapitän auf der Brücke, nicht irgendwo Maschinist im Maschinenraum, Unsicherheit absorbieren, Ruhe ausstrahlen, vorausgehen, practice what you preach, ist wahnsinnig wichtig. Ne? Also Homeoffice verbieten in der Krise und alle zurück ins Unternehmen holen, aber selbst nie anwesend zu sein, zum Beispiel. Also Vorbild sein. Ja? Also in solchen Situationen zuhören, Vorbild sein, klar kommunizieren, was man erwartet im Laufe der Zeit, und aber nicht im Sinne von, hier habe ich einen Plan, ich schneide zur Tür rein, sage ich, sage euch mal alle, wie es läuft, sondern mehr und mehr die eigenen Mitarbeitenden herausfordern und so den eigenen Umsetzungsplan entwickeln. Also es hat wahnsinnig viel mit Vorbereitung und mit Planung zu tun und mit diesem Bild. Ich sage immer, die alten Israeliten sind eben nicht zwei Steintafeln irgendwo durch die Wüste gefolgt, sondern Moses. Ne? Und wir Menschen in Krisensituationen haben eine Komplexitätsreduktion, eine Heuristik der besonderen Art. Wir sagen nicht, wie ist der Plan, sondern schafft die Claudi und die Sanas, schaffen die das.
Ah ja, und du hast da einen spannenden Punkt angesprochen, den ich auch immer wieder im Umgang mit Unternehmern, Führungskräften begegne, ist dieses Thema Vorbild sein, authentisch sein, strategisch authentisch sein. Und gleichzeitig ist es ja auch oft so, dass ich selbst als Führungskraft, als Entscheider auch oft in einer Rolle bin, in der ich selber eigentlich unsicher bin.
Ja.
Ja, also das ist ja die Herausforderung ist, sie sagen immer zur Führungskraft hier, ne, absorbiere die Unsicherheit, vermittle positive Zuversicht. Ja, wie gelingt es, wenn ich selber in diesem Spannungsfeld bin, ne? Also auch gerade so als Führungskraft im Mittelmanagement bin ich ja nicht immer derjenige, der alles entscheidet, sondern werde manchmal auch mit Situationen konfrontiert, die ich vielleicht auch ein Stück anders getroffen hätte, wo ich selber noch denke, puh, da muss ich mich auch noch mit auseinandersetzen, ob ich das, wie ich das finde, einfach wertneutral. Was rätst du Menschen, die in so einer Situation sind, wo sie in Anführungsstrichen selber noch hadern und nicht wissen, finde ich das gut, finde ich das schlecht, was mache ich damit, was bedeutet das für mich? Gleichzeitig aber im Grunde ihre die Profession haben, anderen zu sagen, jawohl, wir schaffen das.
Ja, und jetzt sind wir halt bei einem Thema, ne? Was ist eigentlich eine Führungskraft und was sind die Kriterien für eine Führungskraft? In guten Zeiten wird halt jeder befördert, der nicht bei drei auf dem Baum ist, und viele streben eine Führungskarriere an, weil es ja ganz easy ist. Ist es nicht. Ihr tragt eine wahnsinnige Verantwortung
Naja.
für andere. Also müsst ihr euch erstmal überlegen, wollt ihr das überhaupt? Ihr tragt in Krisenzeiten eine enorme Verantwortung für andere. Ihr seid das Gesicht, nicht nur des Erfolgs, sondern vor allen Dingen seid ihr das Gesicht des Scheiterns. So. Und das sollte man wissen, bevor man Führungskraft wird. Dann sollte man es dementsprechend verdammt ernst nehmen. Man sollte zu wunderbaren Coaches wie euch beiden gehen, ja? Und vor allen Dingen auch mal Coaching-Angebote annehmen, weil viele denken, brauche ich nicht. Das ist der größte Schwachsinn überhaupt, ja? Sondern annehmen, was einem angeboten wird. Wenn nicht, gerade so CoachUp hat sich auch bei uns recht gut bewährt, ja, also so mal auf die Schnelle irgendwie ein Coaching. Angebote annehmen ist ganz wichtig. Dann sucht euch Peers, ja? Sucht euch eine Peergroup an Leuten, die ähnlich sind wie ihr und in ähnlichen Situationen sind. Und dann sucht euch einen Mentor. Und die besten Unternehmen mit Führungskräfteentwicklung sind nicht die, die die beste People- und Development-Abteilung haben, sondern die, die die besten Coaches, Mentoren auf der Fläche haben. Ja? Und ich habe das bei meinen oftmals so gemacht, weil ich kein Trainer bin und auch jetzt nicht so der Überstrukturierte, sondern eher Attacke, Marsch, Marsch. Aber es gibt ja dieses wunderbare Bild des Meisters und des Schülers, ja, die gemeinsam auf die Walz gehen. Lehrzeit und du guckst dir von jemand etwas ab. Ich hatte großartige Vorgesetzte in der Vergangenheit. Ich habe auch großartige Bücher gelesen, allen voran Stephen Covey und Fredmund Malik. Das waren so meine literarischen Coaches. Mit Malik hatte ich auch ein bisschen was zu tun. Und ich hatte drei, vier Führungskräftetrainer im Laufe der Zeit, die auch herausragend gut waren. Es gab Kolleginnen und Kollegen, die haben gemeint, brauche ich nicht, ne? Hielt ich für vollkommen dämlich. Also nehmt das ernst. Und es ist natürlich eine langfristige Geschichte, sich Mentoren zu suchen. Kurzfristig, hoffentlich habt ihr Peers, ja, also Menschen in einer ähnlichen Situation, muss noch nicht mal im gleichen Unternehmen sein. Oder ihr holt euch auf die Schnelle, auch das geht, einen Coach. Und jetzt kommt, den kann man auch auf eigene Rechnung irgendwo suchen. Ohne Witz, also ohne Witz. Ich habe so viele, ja, aber das muss doch die Firma sein. Nö, nö, mu muss es erstmal nicht. Ich hatte das Glück, dass ich viele Coachings hatte bei Hays, aber auch sehr gute, aber ich habe mir trotzdem auch noch andere gesucht. Ja, aktuell mache ich hier ja den Master Coach in NLP, da zahle ich alles selber. Warum? Weil in diesen Zeiten von Krise und dann, wenn die Krise vorbei ist, bleibt ja die KI. Und die Leute, die jetzt rausgeschmissen werden, sorry to say, die werden zukünftig sich schwer tun, noch mal irgendwo runterzukommen. Ja, das ist ja auch so ein Thema, ne? Oder nur diejenigen, die jetzt was Richtiges draus machen. Und das ist eben die Verbindung aus eigener Persönlichkeit. Und da steht eben Empathie und die Fähigkeit, Dinge einzuordnen, Dinge zu deuten, aka Führung, ganz stark im Vordergrund, ja. Und B, die Fähigkeit, mit einer KI wie mit einem weiteren Persönlichkeitsanteil umgehen zu können. Ja, das sind so die Dinge. Aber viele anderen werden da ein Problem haben. Und ihr wisst selber, wissen wir alle drei, der Coaching-Markt hinkt in Deutschland, in Amis vielleicht 20 Jahre hinterher. In Amerika gibt man mit seinen Coaches an, in Deutschland denken wir immer noch, dass eine Therapie unnötigerweise für Gesunde und ganz wenige machen es. Also, aber warum? Ich wäre ja dumm, wenn ich in so einer Krisensituation versuche jetzt irgendwie das Rad selbst neu zu erfinden, anstatt dass ich mir erfahrene Profis oder Mentoren oder sonst wie hole. Und ich glaube, dafür müssen Menschen jetzt offen sein, und zwar Scheunentor weit offen.
Und ich finde, du hast da nochmal einen guten Punkt angesprochen, der auch zum Anfang unseres Gespräches zurückgeht, ne? Weil wir gesagt haben, Macht, Einfluss, Netzwerke. Ne? Und das zeigt nochmal, wir denken ja oft auch in Netzwerken, in, so im Sinne von, was bringen die mir und wie kann ich die nutzen? Ne? Und dann auch so unmittelbar wäre es sozusagen so eine berufliche Linie. Aber Netzwerk bedeutet ja auch im Grunde, Leute zu haben, die mich mit auffangen, beraten, Ideen geben, ne? Also dieses da breit aufgestellt zu sagen, ist damit dann ja auch ein echtes Asset.
Ne? Network is net worth. Ja? Dein Netzwerk ist sozusagen dein Vermögen, das du hast und das du immer mit dir rumträgst. Und gut sind richtig die, die mit einem Anruf so ziemlich jede Frage beantwortet bekommen. Ja? Weil entweder es ist der direkte Kontakt oder es ist, empfiehl mir mal bitte, der Kontakt meiner Kontakte. Und übrigens, wenn ihr einen Job wechselt, ihr werdet auch ein Stück nach eurem Netzwerk rekrutiert werden. Ja, wen kennt denn die Sanas und die Claudia? Wen kennen die? Ja? Was für einen Einfluss können die ausüben? Ja? Komme ich mit denen in Kunde X oder Y oder in Branche Z rein oder haben die ein Netzwerk, wenn es darum geht, Lifelong Learning, mit dem sie sich ständig weiterbilden können? All diese Sachen kauft dein Arbeitgeber auch ein. Und all diese Sachen brauchst du auch auf Führungskraft. Und das war sicherlich unter den Top 3 meiner magischen Fähigkeiten oder meiner Secret Sauce oder was auch immer, war immer, dass ich natürlich gerade mit dem, was ich bei Hays gemacht habe, also Menschen in Unternehmen bringen, Menschen zu verbinden, die sich ohne dich nie getroffen hätten, ja, das als Kernkompetenz, das habe ich absorbiert. Deshalb ist das Thema Netzwerk im Sinne von, ich komme ganz schnell an valide, glaubhafte Antworten ran von vertrauensvollen Persönlichkeiten, die das schon mal gemacht haben. Das ist natürlich absolut essentiell.
Also ich fasse es mal auf die Kernessenz zusammen. Ja. Macht hat und führt tut der oder führen tut derjenige, der gut zuhören kann, mehr zuhört als und fragt als er erzählt und das möglichst breit tut. Also nicht nur die Mitarbeitenden, die eigenen Führungskraft, sondern wirklich guckt, wer ist denn noch da und da dann auch zusammenführt. Und die Sicherheit schafft durch die Präsenz, das Dasein, Nachfragen und die eigentliche Lösung, ne, die natürlich auch kommen muss, früher oder später, spielt dann oft schon gar nicht mehr so die große Rolle, weil einfach dieses ruhige Zuhören, Fragen schon Sicherheit vermittelt.
Ja, und dann haben die Menschen Vertrauen zu dir und kommen vielleicht mit ganz eigenen Lösungsvorschlägen. Und die sind vielleicht 100-mal besser als das, was du im Kopf hast. Und das willst du.
Ja, vielen Dank, lieber Markus. Das war ein sehr, sehr spannender Parforce-Ritt. Wir Macht, Netzwerke, wie kriege ich eigentlich Einfluss, wie agiere ich? Wir haben immer eine Abschlussfrage, die wir allen stellen. Vorher entlassen wir dich nicht. Und die lautet, was ist dein größter Fehler oder der Fehler, von dem andere am meisten lernen können?
Alles Negative, was ich gesagt habe, war ich früher selber. alle negativen Eigenschaften einer Führungskraft war ich in den Nullerjahren selber. Und ich habe euch alle gesagt, ja, die Realität hat mich eines Besseren belehrt. Und jetzt, damals war ich Ende 20, heute bin ich 56. Und ich bin im Leben durch die Realität gereift. Ja? Das war mein größter Fehler. Man denkt zu schnell, gerade wenn es aufwärts geht, und es ging in den 90er Jahren, in den späten 90ern ging es auf, ja, Dotcom-Blase, Start-up, die ganzen Start-up-Themen, das Internet haben wir erfunden, ja, all diese Dinge, irgendwann denkst du, nur weil die Flut alle Boote, du weißt nicht, dass die Flut gerade alle Boote hebt, ne? So, das ist das Problem. Und du denkst, es liegt an dir. Und dann ist der Fall ziemlich tief, wenn dann eine Krise kommt, wie so die Dotcom-Krise 9-11, als dann Schröder sogar die berühmte Agenda 2010 gemacht hat, in Deutschland 5 Millionen Arbeitslose hatte, 2002, 2003, ja. Das zieht dich ganz schön runter, wenn du vorher gedacht hast, es lag alles an dir, dass es nach oben ging. Also von daher, Demut, Verantwortung, Professionalität und alter Satz, der Mensch hat zwei Ohren, nur einen Mund, in der Proportion vielleicht auch zuhören. Es sei denn, du darfst im Podcast bei euch performen, dann ist der Rede in deinem Ende.
Ja, vielen Dank. War sehr spannend, gerade dir da zuzuhören. Und ich nehme noch was mit, was ich schon immer auch gedacht habe, aber nochmal klar macht, es ist nicht schlimm, auch mal hinzufallen, wenn die Krise kommt. Wichtig ist einfach wieder aufzustehen, sich den Staub vielleicht von den Knien abzuklopfen und zu sagen, okay, was habe ich denn vielleicht falsch gemacht und wie kann ich das für die Zukunft anders machen und besser machen? Weil ich glaube, ganz viele Menschen sind ja aktuell in dieser Krisenmodus und vielleicht müssen wir ein Stück weit auch lernen, jede Krise kann auch eine Chance bedeuten für uns alle.
Definitiv. Und man ist nur richtig gut, wenn man einmal mehr aufsteht, als man hingefallen ist. Auch eine alte Weisheit.
Das stimmt, ja.
Ja.
Markus, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du bei uns gewesen bist und deine Erfahrung mit uns geteilt bist. Und wir sagen auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer herzlichen Dank, dass ihr dabei gewesen seid.
Dankeschön, es hat mich sehr gefreut und hat Spaß gemacht. Tschüss.
Danke, tschüss.
Herzlichen Dank, dass ihr bis zum Ende bei uns geblieben seid. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn ihr mehr zu uns wissen wollt, schaut gerne mal auf unseren Webseiten oder auf LinkedIn vorbei. Sanas findet ihr unter vonelsner-coaching.de und mich findet ihr unter führungssache.de. Wir verlinken das auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.